Endzone. Der DAZN NFL Talk.
So, und schon ist eine NFL-Saison wieder rum. Liebe Leute und lieber Christoph Stadler, heißt aber nicht, dass wir hier schon fertig sind. Nein, es ist die Folge nach Super Bowl 59. Es ist Folge 60. Auf der Road to Super Bowl 60, um in diesem Sprech zu bleiben. Christoph Stadler, ich grüße dich recht herzlich. Wir haben einen Super Bowl Champion und die NFL-Saison steht damit in den Büchern.
Vielen Dank und hallo Flo Hauser. Genau, ist quasi Off-Season Folge 1, aber natürlich wollen wir nochmal ein kleines bisschen zurückschauen, auch wenn schon ein paar Tage dazwischen liegen. Herzlichen Glückwunsch an die Philadelphia Eagles. Ich würde mal behaupten, war ein relativ verdienter Super Bowl Sieg.
ja, ich kann euch jetzt ja schon mal sagen, wir werden ja noch einige Wochen mit euch hier dabei bleiben in unserem Podcast. Die Off-Season begleiten, heißt Combine, Free Agency etc. pp. Und Draft. Eigentlich wollte ich, wie?
Draft natürlich. Ist auch ein kleines unbedingt. Thema noch, was kommt.
Ja, nicht unwichtig, definitiv. Und eigentlich wollte ich dich das in einer der nächsten beiden Folgen dann mal fragen, aber ich muss es tun, weil die Super Bowl Champions eben die Eagles sind. Christoph Stadler, liebe Leute, wenn ihr den Podcast verfolgt habt, hat häufiger gesagt, also die Eagles Defense, die hatte ich ja schon hoch, aber so hoch hatte ich sie nicht. Was ist denn dein Gefühl nach dieser Super Bowl Performance der Philadelphia Eagles Defense?
Also ich weiß nicht, ich habe jetzt schon 2, 3 Super Bowls schauen dürfen oder auch mitarbeiten dürfen. Vom Gefühl her war es für mich der dominanteste Defensivauftritt überhaupt einer Mannschaft. Natürlich hatten wir die Legion of Boom, dürfen wir glaube ich nicht die Broncos aus der 2015er Saison vergessen, als sie Cam Newton, dem Überflieger, das Leben so richtig zur Hölle gemacht haben. Aber ich sag's ganz ehrlich, Patrick Mahomes bei diesem 22-40 aus Sicht der Chiefs, ehrlich gesagt, noch nie so schlecht gesehen.
Ja, was ich häufig über die Chiefs auch gesagt habe in dieser Regular Season ist, und das ist dann absoluter Verdienst dieser Philadelphia Eagles Defense, dass sie nie eine Antwort gefunden haben, Adjustments gefunden haben und das auch in einem Super Bowl, wo die Halbzeitpause, ich meine, es waren 32 Minuten fast.
Die war, glaube ich, die längste auch überhaupt, oder?
Ja, ich glaube, ja. Und da war ich total überrascht, weil dass die Eagles Defense eine starke ist, das haben wir ja eh auch vorm Spiel schon gewusst und gesagt, und dass die dann aber so stark performen, hatten vielleicht nicht alle auf dem Schirm, weil die Chiefs ja gar nichts hinbekommen haben, 23 Total Yards in der ersten Hälfte, ich glaube nur 2 First Downs oder was, Katastrophe, aber dass es dann auch so weitergeht, da war ich dann eher mehr von den Chiefs enttäuscht als von den Eagles positiv überrascht, zumindest in der zweiten Hälfte.
Ja, ich glaube, man hat dann schon gespürt, zu Beginn von der zweiten Halbzeit, wie kommt das Team, das hinten ist, raus? Und muss man sagen, die Chiefs kamen nicht gut raus. Also zur Halbzeit stand es ganz knapp 24-0 für die Eagles. Und dann schaust du den ersten Drive dann auch mal an, was sie machen. Und ja, da hat eigentlich nicht viel funktioniert. Es ging genauso weiter wie in der ersten Halbzeit. Und im dritten Viertel war das Ding dann ja eigentlich auch entschieden die Chiefs mit einem Punt. Philly dann zumindest nur mit einem Field Goal. Gut, wenn du 24-0 führst und auf 27-0 stellst, kannst du damit sehr, sehr gut leben. Mhm. Aber dann ja die Chiefs mit diesen Turnover und Downs. 4. und 4 als Hopkins, weiß ich nicht, komplett offen über die eigenen Beine stolpert. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Und dann kommt der Touchdown-Pass von Hurts über 46 Yards zum 34-0. Und gut, ihr hört es ja selber, 34-0. Da war die Messe dann gelesen. Und das war schon... Das habe ich so nicht erwartet, weil ich dachte, die kommen zumindest nochmal mit einem Push, also die Chiefs aus der Halbzeit raus, aber keine Chance, keine Chance. Und die Punkte waren ja auch nur Garbage-Punkte dann.
Ja, total. Also du hast ja mit Nadine kommentiert, ich saß ja drüben als Moderator in der Regie dann für Nachlauf und sowas. Und ich habe da dann schon zu unserem Datenmann, Maxi Feuchtleitner, darf man ja auch mal so erwähnen, gesagt, also ich meine, du musst es nicht raussuchen, aber ich bin der Meinung, es hat noch nie jemand einen Super Bowl ohne Punkte beendet. Und da hatte ich echt Schiss, in Anführungsstrichen, dass das tatsächlich passiert. Und dann gab es ja diesen Worthy, der dann noch hinten raus ordentlich geliefert hat, garbage-mäßig. Aber dass wir echt drüber nachgedacht haben, wir haben uns schon so viele Statistiken rausgesucht mit schlechtesten Super Bowl-Performances, offensiv, dies und das. Ich meine, auch Mahomes hat 6-mal einen Sack einstecken müssen, so viel wie nie in seiner Karriere. Da kam wirklich alles Negative für die Chiefs zusammen und am Ende haben sie wenigstens noch 22 Pünktchen gemacht. Sehr, 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 sehr krasse Performance der Philadelphia Eagles. Vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen chronologisch gleich durch, aber eine Frage, die ich an dich noch gehabt hätte, ist, weil das ist für mich die Überschrift über diese defensiven Leistungen, diesen Druck auf den Quarterback zu haben. 2 Spieler, die mehr als 2 Sacks gemacht haben, der Quarterback-Pressure von der Rate immer auch sehr hoch auf Patrick Mahomes, der gefühlt nie Zeit hatte. Und das alles ohne Blitz. Ja. Die haben kein einziges Mal geblitzt, Christoph. Das fand ich krass. Oder das finde ich immer noch krass eigentlich.
Also wir wussten ja schon, dass diese D-Line, diese 3 oder 4, je nachdem wie sie sich aufstellen, da brutal gut sind. Jalen Carter, der da nochmal raussticht, wobei das nur immer auf Jalen Carter zu münzen, wäre auch viel zu simpel. Ja, und da werden wir später nochmal drauf kommen, das habe ich mir dick notiert. O-Line, da werden die Chiefs was machen müssen, weil ich glaube, im Nachhinein müssen wir die Leistung von Shane Daniels von vor 2 Wochen oder 2,5 Wochen eigentlich noch höher einschätzen, ja, weil der sah nicht so schlecht aus wie Mahomes. Mhm. Und ist ja nicht, dass die Commanders O-Line die beste O-Line der Liga ist. Also das hat mich schon überrascht, dass das kein Spaziergang wird und dass es ein anderer Super Bowl wird als vor 2 Jahren, wo es ja viele, viele Punkte gab. Ich glaube, ich habe es on air schon gesagt, es müssten kumuliert die drittmeisten aller Zeiten gewesen sein vor 2 Jahren.
Ja.
Dass das nicht so wird, dachte ich mir fast schon, dass es eher von der Defensive geprägt wird, aber dass dann A so einseitig ist und B von der Defensive so dominiert wird, von der Eagles-Defensive, wow. Hatte ich nicht kommen sehen, muss ich zugeben. Und ja, sie mussten halt wirklich kein einziges Mal blitzen. Das ist
krass, ja.
Was zwar, also natürlich ist es sensationell, dass sie nicht viel blitzen werden, konnte man durchaus erwarten, weil sie es eben mit ihrer Qualität gar nicht brauchen. Damals, ich habe die Broncos schon mal angesprochen, da wurde Newton weit über 50% geblitzt. Das war ein anderer Ansatz. Das heißt ja nicht, dass der eine besser ist als der andere. Die Eagles brauchen es halt de facto nicht.
Mhm.
Und das ist ja eben die Qualität von dieser D-Line und Kompliment an alle, die das Team da zusammengestellt haben. Und eben im höchsten Moment oder im größten Moment mit der größten Leistung zu performen, ist ja auch eine Qualität. Das haben die Chiefs jetzt jahrelang gemacht.
Genau so ist es. Und anfügend auch dabei, was mich aber trotzdem überrascht, auch diese Blitzing-Packages überhaupt nicht zu nutzen, ist ja oftmals auch ein Stilmittel, um den Run zu stoppen. Und das haben sie ja auch ohne Blitz-Packages geschafft. Also die haben das Laufspiel ja auch gar nicht zugelassen. Also wir können ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Christoph, soll man da mal ein bisschen chronologisch durchfliegen?
Genau, da will ich aber ganz kurz sagen, liegt es vielleicht auch eher dran, dass das Laufspiel der Chiefs einfach wirklich auch schlecht ist.
Ja, genau.
Und also dass du gar nichts machen musstest, um das großartig zu stoppen, weil Pacheco keine Form hat, Kareem Hunt war kein Faktor, Samaje Perine ist halt der Receiving Back, das eigentlich eh klar war, das geht nur über Patrick Mahomes, zu 100% über Patrick Mahomes.
Kann ich ja an der Stelle, bevor wir durchfliegen, einmal nochmal sagen, 11 Carries insgesamt von der Chiefs Offense, also 11 Mal Laufspielzug, 49 Yards, 4 Carries für 25 davon von Patrick Mahomes, Hunt 9, Perine 8, Pacheco 7 Yards. Und damit ist das Thema, glaube ich, auch dann dementsprechend erledigt. Aber für dich vor allen Dingen und für euch da draußen nochmal chronologisch, wie hast du dich als Kommentator mit Nadine gefühlt, als es losging? Die erste Hälfte des ersten Viertels war ja offensiv gar nichts los auf beiden Seiten, muss man sagen, weil die Defensive jeweils einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Da habt ihr das im Kommentar auch gesagt und das war uns ja auch ein Stück weit klar. Du hast es jetzt auch schon mal kurz erwähnt, dass die Defensive jeweils dominieren wird. Ja. Es gab mehrere Three and Outs, bis dann einmal dieses tiefe Play von Jalen Hurts auf Dotson zustande kam. Aber bis dahin ist ja wirklich nichts passiert.
Ja, und ich dachte schon, als im dritten Drive Hurts diese Interception wirft, dachte ich, genau das sollte eigentlich nicht passieren. Mhm. Das war der erste Turnover überhaupt von den Eagles, also der einzige Turnover in diesem Playoff-Run. Die Interception, die von Brian Cook abgefangen wird, dachte ich schon, oh, das ist nicht gut. Genau das haben wir ja vorher angesprochen. Hurts darf keine Fehler machen. Ich bleibe immer noch dabei, den muss er meines Erachtens da nicht hinschmeißen. Wenn der Druck kommt, und das war klar, dass von den Chiefs auch Druck kommen wird, dann schmeiß ihn ins Aus. Ich weiß, sagt sich immer so leicht, ist schon klar. Aber wir sprechen von den besten Spielern, weil sie im Super Bowl spielen. Wir reden jetzt nicht von Panthers Giants oder irgendwas, wo man drum schaut, wer NFL-ready ist. Das sind zwei Top-Teams, die um den Super Bowl spielen. Da muss man das Allerhöchste auch erwarten. Da war ich ein bisschen überrascht, aber das Ergebnis war ja völlig egal, weil danach die Chiefs 3 and out. Sprich, Hurts konnte auch danach sagen, okay, war jetzt nicht optimal von mir, abgeschüttelt, nichts passiert.
Korrekt, ja.
Und dann ging es ja in eine Richtung weiter, dass genauso war. Hurts war schon ziemlich eisig cool.
Ja, das auf jeden Fall. Dann eben, wie gesagt, mit diesem tiefen Pass, dann den Tush-Push, natürlich, klar, wo viele auch gesagt haben, hey Chiefs, habt euch das eigentlich noch nicht angeguckt, weil sie mit ihren, ich sage jetzt mal, das sind alles Athleten, aber schwächsten Dreien versuchen in der Mitte da dann dagegen zu halten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend gehen die Eagles dann da
aber mit dem ersten Touchdown. Niemanden funktioniert in der Saison. Also das, ich finde das zum Beispiel ein Quatsch, jetzt zu sagen, oh, ich habe den Tush-Push nicht gestoppt. Es hat keiner geschafft. Also egal, was du bist.
Frankie LaVou, aber auf unfairer
Art. Ja, gut, weil er 15 Mal Superman da gespielt hat. Nein, also das fand ich tatsächlich so ein bisschen quatschig, weil das hat keiner bisher geschafft. Es war wurscht, dass Kelce dieses Jahr nicht mit dabei war, dass er die Karriere beendet, weil Cam Jurgens das genauso gut gemacht hat. Jetzt brauchen wir nicht anfangen, ist es ein Football-Player oder nicht. Die Eagles machen das, sie sind da nicht zu stoppen. Da jetzt dann zu sagen, die Chiefs, Mensch, das hätte er aber besser machen können. Nee.
Ja,
nur weil es gegen die richtig, Bills funktioniert hat, aber es sind halt die Bills, das ist dann eine, also bei jedem anderen wäre es eine billige Kopie. Weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen quatschig.
Okay, ja, ist ja in Ordnung.
Nee, das war halt gar nicht auf dich bezogen, das haben wir öfter mal gehört, der Tusch-Push, Mensch, kann man das nicht besser machen? Ja, nee.
Ich habe es auf dem Weg her gerade nochmal gesehen und deswegen habe ich gedacht, ich spreche es nochmal an. Aber hast du schon recht, auf jeden Fall. Spiel weiterhin dann danach von der Chiefs Offense weiterhin nichts gekommen. Es wurde gepuntet, es wurde gesackt. Da ging wirklich nichts, kein Kelce, kein Garkin, gar nichts los. Laufspiel sowieso nicht, haben wir gerade kurz schon angeschnitten. Die Eagles mit einem Field Goal und dann die Mahomes Interception auf den Rookie, der Geburtstag hatte, Cooper DeJean. Ein Sahnetag für den Mann, der dann auf 17-0 gestellt hat. Und da ist, das war, glaube ich, jetzt mir nochmal aufgeschrieben, zweites Viertel, 7 Minuten noch auf der Uhr. Da stand es ja zu dem Zeitpunkt 10-0 und die Chiefs waren wieder mit der Offensive auf dem Platz. Und da muss ich sagen, das war mir dann, das Wort jetzt mal verziehen, zu fickrig. Das war mir alles zu verstehst du, was ich meine? Das war mir zu erzwungen. Du hast richtig gesehen, das, was du auch vorhin schon gesagt hast, Laufspiel nicht existent, es muss alles über Mahomes gehen. Der hatte am Ende ja auch 32 Passversuche, das ist noch okay, sage ich mal. Aber man hat richtig gemerkt, sie müssen es jetzt erzwingen, sie müssen irgendwas schaffen und das ist ja dann total falsche Entscheidung bei Holmes, aber auch gute Defense-Arbeit, was wir auch im Vorfeld analysiert haben und dann bist du halt plötzlich 0-17 hinten.
Ja, bei diesem, wie hast du gesagt, bei dieser fickigen Sequenz, das war für mich tatsächlich diese Interception von Mahomes, war für mich schon jetzt im Nachhinein dann quasi der Punkt, wo man sagen kann, okay, das werden die Eagles nicht verlieren. Das waren so Minuten, wo sie wirklich, also wo sie Mahomes fast schon zerstört haben. Dieser vierte Drive von den Chiefs, da kann es nur ein Wort für geben, katastrophal. Sack für -4 Yards, wo sie durchbrechen. Sofort wieder ein Sack für -2 Yards.
Ja, stimmt,
dann der Pick 6 vom Geburtstagskind von Cooper DeJean. Herzlichen Glückwunsch. Kriegen ja logischerweise nach den Ball wieder, weil er die Eagles Defensive gescored hat. Was passiert dann? Pacheco läuft für -2 Yards. Pacheco läuft für 3 Yards. Mahomes wird für 7 Yards gesackt und sie müssen punten.
Ja.
Also das war, schönes Wort, fickrig dann danach.
Ja.
Und das war für mich schon, wo ich dachte, natürlich sagst du es und er jetzt nicht, aber um Gottes Willen, in welche Richtung geht es hier?
Ja, stimmt. Also ich muss da auch sagen, das habe ich euch ja nach dem Spiel auch gesagt, liebe Leute, bei uns hier auf dem DAZN-Flur, das ist nicht immer leicht, so ein einseitiges Spiel zu kommentieren. Aber es ist noch viel schwieriger, wenn es ein einseitiges Spiel ist und es ist der Super Bowl. Weil du willst ja nicht, also es ist das Event des Jahres und die ist eigentlich, deswegen war, die wollte ich eigentlich erst hinten stellen, aber deswegen frage ich dich jetzt, wann hattest du das im Kopf? Ich meine, ich kann es sagen, ich musste es dann auch nicht kommentieren, aber ich wusste zur Halbzeit eigentlich schon, okay, Leute, wir können diese Statistiken der Chiefs mal raussuchen. Wann war für dich im Kopf, das werden die Eagles heute. Ist es tatsächlich dieser Pick 6 dann schon gewesen? Diese
Sequenz? Also da war es definitiv noch nicht im Kopf. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, da war dann, glaube ich, die Messe schon gelesen, weil einfach die Eagles die haben einfach die Muskeln mal spielen lassen. Mhm. Ich dachte schon, jetzt schauen wir uns das an, wie sie aus der Halbzeit kommen, die Chiefs. Ja. Das kam eben nicht gut und dann für mich, also gut, da habe ich es dann auch gesagt und da war es auch nicht mehr ganz so schwer, als dann nach diesem Turnover und Downs Hurts diesen 46-Yard-Pass auf Devonta Smith wirft. In die Endzone.
Zum 34-0.
Natürlich, da war es nicht mehr ganz so schwierig, bei 34-0 dann zu sagen, das dürfte es gewesen sein. Aber einfach auch vom Momentum her, das ist ein Play. Das Hurts macht für 46 Yards, da muss die Chiefs gefühlt an dem Tag 48 Stunden spielen, auch wenn der Tag nur 24 Stunden hat. Und da war dann schon klar, nee, da haben sie heute überhaupt keine Waffen für. Überhaupt. Und es hätte auch 17-0 stehen können, hätte ich dasselbe Gefühl gehabt. Einfach von der Art und Weise, wie das dann da lief.
Ja, genau. Also definitiv nochmal, um das mitzugeben, AJ Brown dann mit dem nächsten Touch noch in der ersten Hälfte 24-0. Dann gab es nochmal ein Field Goal von Jake Elliott. Und dann eben im dritten Viertel bei noch knapp 3 Minuten auf der Uhr dieser tiefe Touchdown auf Devonta Smith. Der
auch so lässig aussah.
Ja,
oder?
Vor allen Dingen auch so frei
sah er dann
aus. Das muss man an der Stelle auch mal gesagt haben. Devonta Smith dann eben mit diesem Touchdown dann zum 34-0. Und da waren halt nur noch 3 Minuten übrig. Und, da muss man auch dazu sagen, genau rund um diese drittes Viertel, 3 Minuten, waren die Chiefs das erste Mal mit ihrer Offensive in der Hälfte der Eagles. Und ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt Football seit, lass mich lügen, 13 Jahren, 15 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das habe ich so noch nie gesehen, egal ob Preseason oder Regular Season, zumindest ist es mir nicht mehr im Kopf gewesen, dass ein Team so dominiert wird, beziehungsweise mit der Offense gar keine Plays hinkommt, um zumindest mal in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Die haben ja nicht mal eine Chance gehabt, selbst bei einem 17-0 Spielstand zumindest mal auf 17-3 ranzukommen. Da war ja gar nichts. Und das ist schon in der zweiten Hälfte, tief in der zweiten Hälfte, bei 3 Minuten auf der Uhr im dritten Viertel, das erste Play in der gegnerischen Hälfte zu haben, das schon ist schon krass. Das ist wirklich krass.
Ja, das ist dann halt auch nicht gut genug für den Super Bowl. Wäre aber ehrlich gesagt auch nicht gut genug in Woche 2 gegen, ich sage jetzt keinen Namen, ein schwächeres Team aus der NFL. Nee, es war schon, Das war schon brutal, wie Mahomes einfach, und wir haben ja vorher schon gesagt, Mahomes muss funktionieren, weil dieses Laufspiel, da müssen sie schon auch was überlegen. Pacheco war nicht fit, glaube ich, da bleibe ich immer noch dabei. Der sah, Das war es jetzt, das 6. Spiel, glaube ich, nach der Verletzung. Das war einfach nicht der Isaiah Pacheco mit diesem Gestampfe da für Yards und auch wenn es nur ein paar Yards sind. Aber ja, insgesamt Vic Wenger und die Defense, das war schon stark. Und für Vic Wenger freut es mich tatsächlich, dass das auch ja dann mit einem Titel gekrönt wird. Der drittälteste Defensive Coordinator mit 66 Jahren hat er sich, glaube ich, jetzt wirklich verdient. Das Lebenswerk, wenn man so will. Dick LeBeau war 71 Jahre in der 2008er Saison mit den Steelers und Wade Phillips mit 68 Jahren. 2015 mit den Broncos. Gegen die Panthers, als er Cam Newton da neutralisiert hat. Ja. Für mich die letzte vergleichbare Defensivleistung.
Ja, wo dann...
Da will ich gar niemand jetzt Unrecht tun in den letzten Jahren, weil zum Beispiel die Chiefs waren ja zum Beispiel letztes Jahr auch sehr, sehr gut, aber ich fand diese Leistung einfach... Einer, der, glaube ich, noch nie Football geschaut hat und sich das anschaut, denkt sich, oh mein Gott, wie gut sind die denn?
Ja, genau.
Und das war 2015 auch so mit den Broncos. Ja.
Da wurde ja dann Von Miller zum Super Bowl MVP gekürt. Vielleicht nur nochmal der Vollständigkeit, ich habe das Spiel ja auch gesehen, es gab dann noch Garbage Time im vierten Viertel, beziehungsweise im dritten noch Touchdown von Worthy, dann hinten raus auch nochmal einen zweiten von ihm, vom Rookie, der ein tolles Spiel gemacht hat. So blöd es klingt, rein statistisch allerdings nur 157 Yards, 2 Touchdowns. Es gab noch einen Touchdown von DeAndre Hopkins und 2 Field Goals von Jake Elliott, der mit 9 Field Goals in Super Bowl Spielen die geteilt meisten hat, aber auch die beste Quote von 100%.
Jake Elliott, da hat einfach alles funktioniert. Niemand, der hat in irgendeiner Form gestruggelt, der hat die 48 Jahre. Geredet, ja, ne? Aber was hat der da auch schlechte? Ich habe es ja auch ein paar Mal kommentiert in der Endzone oder Einzelspiel. Was war der schlecht und macht sie einfach so easy cheesy rein?
Ja,
so wie man Jake Elliott die Jahre zuvor gekannt hat eigentlich.
Es ist jetzt der historisch beste Super Bowl Kicker ever. Mit eben 9 Field Goals erfolgreichen, die im Super Bowl gemacht wurde, aber er hat die beste Quote mit 100%. Also der ist 9-mal angetreten im Super Bowl und jedes verwandelt. Also das nur nochmal, um euch mitzunehmen, dann zum Endstand 40-22. Und jetzt kommen wir genau zu dem. Ihr hattet ja auch jemanden aus der Defensive, der eigentlich hätte Super Bowl MVP werden sollen. Es wurde aber der Quarterback Jalen Hurts, das haben wir im Nachlauf ja auch besprochen, da kannst du nichts falsch machen, hat mal wieder einen Rushing-Rekord eines Quarterbacks im Super Bowl gebrochen, den er selber aufgestellt hat vor 2 Jahren, 72 Yards, ein Tush-Push-Touchdown. Aber ich hätte es einfach nur mit dem, was wir jetzt auch nochmal resümiert haben, irgendwie korrekter und richtiger gefunden, wenn es einer aus der Defense wird.
Ja, also nochmal, Props an Jalen Hurts. Er hat mit dieser einen Ausnahme der Interception, aber war ja danach, wie gesagt, ein 3-and-out von den Chiefs, war völlig egal. Hat genau das gemacht, was er machen soll. Cool geblieben. Hat er natürlich auch die Zeit von seiner O-Line bekommen. Hat alles wunderbar funktioniert. Deswegen, das ist jetzt keine falsche Entscheidung. Aber wenn, das ist, was ich vorhin gemeint habe, wenn einer das Spiel schaut, kann ja beim Super Bowl passieren, der jetzt nicht so oft schaut, zuschaut, NFL, wird sich doch gesagt haben, boah, was diese Defense macht, ist ja krank. Dann nimm Cooper DeJean oder nimm einen aus der Front. Und dann schaut man ein bisschen auf die Zahlen, dann wäre es wahrscheinlich Sweat gewesen. Ich hätte es passiger gefunden, einen MVP aus der Defensive zu nehmen. Eigentlich dann auch egal wer, hätte es auch dieser ganzen Unit geben können. Es geht natürlich nicht, aber einfach so als Zeichen, hey, ihr habt dieses Spiel dominiert. Nochmal, überhaupt nichts gegen Hurts. Fantastische Leistung. In großen Momenten ist der Typ einfach da. Das musst du auch können, weil er vor 2 Jahren auch einen richtig guten Super Bowl gespielt hat. Aber ich hätte es passiger gefunden, wenn es nach Von Miller 2015 auch jetzt mal wieder ein Defensivspieler geworden wäre.
Absolut richtig. Und ein letzter Punkt zum Super Bowl, bevor wir dann auch ein bisschen gucken wollen, wie es jetzt bei den Chiefs und den Eagles weitergehen wird. Man gewinnt einen Super Bowl auch verdient, wenn so 2 dahergelaufene Experten wie wir es sind, Christoph und ich, das Ganze resümieren und nicht ein einziges Mal der Name vom Leading Rusher der NFL fällt. Saquon Barkley, der war nicht mal ein Faktor. Der ist 25 Mal gelaufen für 57 Yards, 2,3 im Schnitt.
Ja.
Die haben den nicht mal gebraucht, verdammt nochmal. Das ist schon krass. Das ist dann nochmal, ich habe es oft gesagt heute, das ist schon krass, aber es ist halt auch einfach so.
Das wäre so ein MVP-Kandidat eigentlich gewesen auf der offensiven Seite. Mr. Explosive Play hatte einen Explosive Run über 10 Yards. Ja. Aber es war völlig egal.
Ja.
Hatte zum fünften Mal in dieser Saison nur einen Explosive Run. Auf der anderen Seite Hurts, was vielleicht dann wieder für ihn als MVP spricht. 14 Yards, 16 Yards, 17 Yards. Mhm. Also Hurts hat schon wirklich gut gespielt und Barkley hatte eine Success Rate von 16%. War der schlechteste Wert von ihm in dieser Saison. Aber hey, ist doch cool, dass du schlechtestes Spiel der Saison haben kannst und du trotzdem Super Bowl-Sieger wirst. Also von daher, Barkley hatte sogar 6 negative Runs. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Minus 4, minus 1, minus 1, minus 3, minus 1, minus 2 Yards und einmal auch No Gain, also 0 Yards. Mhm. Das kennt man von ihm nicht. Und das hat man auch so angesprochen. Also ich hatte das als größeren Faktor als zum Beispiel Nadine Norassid, unsere Expertin. Ich dachte, die Chiefs werden es hinbekommen, Barkley jetzt nicht ein überragendes Spiel zu geben. Aber sie werden ihn nicht so einbremsen können. Es war von den Chiefs das 20. Playoff-Spiel in Folge, dass ein Running Back in dem Fall weit unter 100 Yards gehalten haben. Ja, hast du es gelesen, wer der Letzte war? Preisfrage, kommt kein Mensch drauf.
Na, war das dann unter 100 Yards? War das
genau, ein Running Back McCaffrey, in den Playoffs war das dann, unter 100 Yards.
War das CMC?
Nein.
Nee, hatte der über 100 sogar? Okay.
Oh, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt, wo du sagst, das checke ich nochmal.
Weil ich hatte noch immer die Statistik im Kopf, dass sie gegen Derrick Henry und CMC halt wenig zugelassen haben, die auch in den Jahren Leading Rusher waren in den Playoffs.
Das, wo du sagst, ich hätte den jetzt auch nicht mit 100. Aber also, was ich gelesen hatte, war Sony Michel mit den Patriots.
Alles klar. Okay, nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, nein.
Aber du hast ja recht. Warte mal hier. Der hatte doch 80 Rushing Yards. Das bin ich selber erstaunt von dem, weil es hieß eben 19 Playoff-Spiele in Folge, in dem der gegnerische Running Back keine 100 Rushing Yards. Ah ja, logisch, er hatte ja nur 80. Jetzt war es richtig, jetzt war ich selber gerade.
Ah ja.
Er hatte 80.
Ach so, der Letzte, der 100 hatte, war Sonny Michel. So ist es.
Ja, jetzt hat er mich selber gerade irritiert.
Ja, ja, okay.
Und habe mich von dir irritieren lassen. Nee, war mein Fehler.
Ich habe es falsch schon verstanden.
Sorry. Genau, Sonny Michel war der Letzte mit 100 plus Rushing Yards.
Okay,
Dachten wir alle, Sonny Michel.
Und das ist ja genau das, der Take gewesen von mir im Vorfeld an diese Super Bowl-Übertragung bei uns auch letzte Woche im Podcast, dass das die Chiefs Defense im Griff haben wird, auch wenn sie vielleicht, auch wenn Barkley vielleicht einen Touchdown macht. Hat er alles nicht gemacht. Aber da muss man halt auch sagen, um jetzt vielleicht den Schwenk zu schaffen, wie geht's jetzt dann weiter? Wie stinkig ist man als Kansas City Chiefs Defense-Spieler, wenn du an und für sich, klar, du hast 40 Punkte zugelassen, so viele wie noch nie in den Playoffs bei den Chiefs, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, also in der Mahomes-Era. Aber du hast halt die Stärke der Eagles eigentlich weggenommen. Du hattest halt häufiger mit blöden Feldpositionen zu tun, aufgrund der Punts und Three and Outs von deiner Offense. Aber an und für sich haben sie es nicht schlecht gemacht. So, und dann muss man schon immer gucken, wenn deine krassesten Spieler, Magic Mahomes und Playoff Kelsey und wie sie alle heißen, gar nicht performen, wie stinkig ist man dann?
Das ist ein super Punkt, weil ich fand auch, das war mein Empfinden auch während des Spiels, ja, du hast 40 Punkte zugelassen, aber ich fand, die Chiefs-Defensive hat eigentlich das Möglichste gemacht. Weil wir sprechen bei der Eagles einfach, es gibt ja de facto keine Schwächen, da ist so viel Talent mit dabei, im Passspiel, im Laufspiel. Die größte Schwäche war Jalen Hurts eigentlich, Schwäche in Anführungszeichen, und der hat gut gespielt. Also von daher, es gab an dem Tag eigentlich auf beiden Seiten, inklusive Special Teams, keine einzige Schwäche. Und dann ist, glaube ich, für jedes Team schwer. Aber das mit dem kurzen Feld, das muss man tatsächlich einfach mal ansprechen. Die Chiefs Defensive hatte da, also wirklich halt immer in allergrößter Not mussten sie aufs Feld. Ende erster Halbzeit, der zweite offensive Touchdown von den Eagles. Nach dieser Mahomes Interception beginnen sie an der 14-Yard-Linie der Chiefs. Ja gut, da als Defensive hast mal richtig Druck, das war dieser Touchdown-Pass dann auf Brown. Zweiter Drive in der zweiten Halbzeit. Turnover von den Chiefs, also Turnover und Downs, startet an der 46-Yard-Linie, also schon in der Hälfte der Chiefs. Dann kommt dieser tiefe Pass von Smith. Klar, ein Pass, alles ausgehebelt. Aber als Defensive denkst du doch auch, ihr wollt mich doch verarschen, oder?
Ja, genau, das meine ich.
Wir hauen da alles rein. Ja. Aber es ist bei dem, glaube ich, bei dem Spiel relativ einfach zusammengefasst. Diese offensive Leistung war dann nicht Super Bowl-würdig. Und ich finde es jetzt ein bisschen billig, was man so ein bisschen hört. Ah, Mahomes, so toll ist er gar nicht. Brady ist ja der viel bessere. Ich will gar nicht diese blöde Goat-Debatte. Aber jetzt zu sagen, dass Mahomes irgendwie schlecht wäre oder sowas. Ja, das war ein schlechtes Spiel von ihm.
Ja, ja, ja.
Aber es gibt ja auch Faktoren. Es war ein schlechtes Spiel auch von Mahomes persönlich.
Ja.
Bei den Interceptions, da hat er sich einfach auch verschaut oder übersehen, was auch immer. Aber jetzt zu sagen, Mahomes wäre schlecht oder Threepeat, bla bla bla. Finde ich ein bisschen übertrieben. Finde ich quatschig.
Finde ich auch. Ich bin dabei, was auch die US-Kollegen sagen, dass das Ganze keine Dynastie ist, jetzt aufgrund dieser Super Bowl-Niederlage, dass man die eher längerfristig sehen muss, wie damals bei den Steelers vor einigen Jahrzehnten oder jetzt eben 2000er und 2010er von den Patriots zum Beispiel.
Die Patriots hatten ja eigentlich zwei dabei. Dynastien, oder? Wenn man ehrlich ist.
Genau, deswegen. Und das ist dann halt wirklich eine große Dynastie. Und das waren ja halt jetzt ein paar Jährchen hintereinander, wo die wirklich gut waren. Aber für eine Dynastie werden sie noch ein paar Mal in die Playoffs kommen müssen und auch in den Super Bowl kommen müssen. Was mich eigentlich jetzt, wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen vorausschauen, dazu bringt. Aber da habe ich nochmal eine Frage. Was sagst du zu dieser Thematik mit mögliche Concussion? Mahomes hat das ja verneint dann auch, als er ganz am Anfang wirklich auf den Kopf knallt. Und zweitens, da kommen wir dann den Schwenk wirklich jetzt machen zu dem, was passieren wird. Was sagst du zu der Performance von Travis Kelce? Da kursieren einige Videos im Internet, wo er schlecht bis gar nicht blockt, wo er im Play einfach stehen bleibt und dann die Arme hochwirft und sagt, was macht ihr denn da, als Mahomes nach rechts rausrollt. Klar, lagen sie da auch schon, glaube ich, 24-0 hinten in dem ersten Moment oder sogar 34. Da hätte ich dann auch immer keinen Bock mehr. Aber was sagst du dazu, zu diesen zwei Sachen?
Also erstmal Concussion. Ich glaube, er war gar nicht im blauen Zelt, oder?
Nee, das ist ja quasi nicht aufgefallen, weil er so nach rechts fällt und macht er öfter im Fall noch wirft und bei der Landung halt dann mit dem Kopf so auf den Boden knallt. Das hat quasi keiner mitbekommen, auch wir nicht. Ich habe das erst im Nachbarn gesehen.
Wenn er im blauen Zelt nicht war, dann werden sie so verantwortungsbewusst sein, dass es dann nichts Schlimmeres war, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, er selber ja hat auch gesagt, nein, da war nichts und so, aber das wird halt jetzt immer ein bisschen hergenommen. Aber zu deiner Travis Kelce-Meinung, da bin ich wirklich gespannt, was du da
sagst. Ja, ist Travis Kelce jetzt vielleicht auch. Also er hatte, oder wie sage ich das jetzt, wir haben ja vorher gesagt, in den Playoffs ist er wieder da. Er war einmal da. Gegen die Texans, die da auch nicht ganz auf Augenhöhe waren und da hat er auch profitiert, weil die Texans ihm nicht so schwer sein Leben in dem Spiel gemacht haben. Danach war Kelce eigentlich kein großartiger Faktor und da muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, ist er jetzt vielleicht auch einfach drüber? Also der wird als einer der besten, vielleicht sogar der beste Tight End in die Geschichte eingehen. Aber absolut, von meinem Gefühl war es auch in dem Spiel, ich glaube, es ist Zeit aufzuhören.
Mhm. Krass, okay, ja.
Also der Typ ist jetzt, ich habe nochmal schon nachgeschaut, er ist 35, wird im Oktober wird er 36, also dann in der neuen Saison, wenn er denn wirklich weitermacht. Aber nee, da war mir zu wenig Faktor und ich glaube, dass es jetzt wirklich Zeit wird, aufzuhören, weiterzugehen. Das wird die Chiefs schwächen, wenn es denn so kommen sollte. Aber man hat schon auch gesehen, diese Connection Mahomes, Kelce, das war jetzt schon in diesem Jahr nicht mehr die wir eigentlich kennen und sehen wollen.
Ja, und es ist auch, muss ich sagen, in allen Spielen, auch in der Regular Season, dieses, ich erinnere mich da immer sehr stark daran, weil das Tyreek Hill damals vor unserem Mikrofon zu mir gesagt hat in einem ganz wilden Interview, Stop Number 87. Und das habe ich das Gefühl gehabt in der ganzen Saison, wissen wir auch statistisch, haben das viele Teams hinbekommen. Und er hat eben auch dann, trotzdem er gedoppelt wird oder auch gut in der Coverage gegen einen einzelnen Spieler ist, sowohl im Super Bowl, aber auch generell nicht mehr so häufig gezeigt, wie er das sonst gut konnte, aus welchen Gründen auch immer.
Beim Blocking. Das sah jetzt wirklich nicht mehr gut aus. Also
nee. Und das bringt mich zu einem Thema, weil das tatsächlich, das ist zwar der falsche Ausdruck, druckfrisch in seinem Podcast, während wir zeichnen Mittwochnachmittag auf, kam das dann quasi in der Nacht, wo er gesagt hat in seinem Podcast mit seinem Bruder Jason Kelce, er wird darüber nachdenken, ob er weitermacht oder nicht. Er kann spielen, er fühlt sich fit, aber er muss sich jetzt Gedanken machen, wie motiviert er dann tatsächlich ist und wie motiviert er sein kann, um wirklich nochmal auch gute Leistungen zu zeigen und nicht einfach nur dabei zu sein. Das lässt schon ein bisschen tief blicken. Es gibt auch zwischen den Zeilen schon irgendwo Berichte, dass er das halt mal wieder gesagt hat. Er überlegt jetzt aufzuhören. Er sagt das wohl schon seit 4 Jahren. In dem Alter ist es auch völlig berechtigt, glaube ich, wenn man das mal macht. Da geht auch niemandem auf die Nerven mit, glaube ich, im Lockerroom. Aber jetzt scheint es so, was man so zwischen den Zeilen da heraushört von seiner Podcast-Aussage, dass das vielleicht wirklich zu Ende gehen kann.
Also ich glaube, wenn sie gewonnen hätten, hätte er aufgehört. Auf dem Höhepunkt, Threepeat, ich glaube, besser wird's nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, und das kann ich jetzt halt nicht einschätzen, was ist sein Moment des Aufhörens? Also was ist für ihn? Super Bowl Einzug, ist das ein Moment zum Aufhören? Oder sagt er, nee, ich muss den gewinnen? Kann natürlich sein, dass er nächstes Jahr, weiß ich nicht, in der Wildcard Round rausfliegen und dass sich das immer so rauszögert und dann der Körper entscheidet, dass man aufhört. Ich könnte mir vorstellen, dass er es nochmal probiert.
Okay.
Wäre jetzt aber nicht gänzlich überrascht, wenn er aufhört. Also bei einem Sieg, für mich hätte ich geglaubt, dass er aufhört.
Das ist mit einem Three-Peat. Wie mit Oliver Kahn damals, 2008, hat man auch immer gesagt, warum hat er denn nicht da aufgehört?
Ja, aber es ist ja oft so, wenn du mit Sport auch sprichst, in verschiedenen Sportarten und dann so nachfragst nach dem Karriereende und war es für dich der richtige Moment, jetzt gar nicht erfolgsabhängig in dem Moment, aber du hörst dann schon raus bei Spielern, ob er das ernst meint und du spürst, dass er mit sich im Reinen ist oder dass er sagt, ja, hat schon gepasst.
Ja.
Und du weißt eigentlich, nee. Also nein. Ja,
verstehe ich.
Und andere, die sagen, doch, ich habe zwar jetzt nicht den und den Titel nochmal gewonnen, aber hat sich jetzt richtig angefühlt mit der Familie, dann plaudern sie auch ein bisschen mehr. Also nicht, dass das jetzt mit 20 Leuten drüber gesprochen hat, wie das Karriereende ist, aber gibt ja doch den einen oder anderen, wo man spricht in verschiedenen Sportarten und da finde ich schon, dass es nicht mal zwischen den Zeilen ist, das hört man ganz gut raus.
Das stimmt. Also da darf man gespannt sein, ob er weitermacht oder nicht. Er hätte ja noch zwei Meilensteine, um der wirklich beste Receiver in der Playoff-Geschichte zu werden. Die hat er ja nicht geknackt jetzt in dieser Saison im Fernduell. Oder Fernduell ist es ja keins mehr, weil der spielt ja nicht mehr, der Jerry Rice.
Das stimmt.
Aber du weißt, was ich meine. Hat er da die meisten Receptions, aber die Yards und die Touchdowns hätte er vielleicht noch gerne. Vielleicht ist das noch was, was ihn
zwei reizt. Touchdowns, oder? Braucht er zum Ausgleich mit Jerry Rice.
Ja. Und dann mal gucken. Aber es ist tatsächlich ein größeres Thema als die Jahre zuvor, wie gesagt, was man so von ihm hört. Aber es ist ja auch jetzt erst 2 Tage her, dieser Super Bowl, oder 3 Tage her. Deswegen mal gucken, was da passiert. Aber Christoph, es ist ja wie immer natürlich dann die Frage, wie geht's generell weiter bei den Teams? Vielleicht bleiben wir dann auch in dem Fall bei den Chiefs, denn gefühlt ist die halbe Offense ja weg von den Skill-Positionen erstmal. Also da laufen Verträge von Hopkins aus, Justin Watson, Hollywood Brown, Mecole Hardman, der dieses Jahr nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, Juju Smith-Schuster war viel verletzt, auch nicht die große Rolle. Und auch Kareem Hunt, der ja theoretisch eingesprungen ist, dann aber Nummer 1 Running Back war. Plus Travis Kelce hört vielleicht auf. Also das wird schon eine spannendere Offseason bei den Chiefs werden, als ehrlicherweise ich es vermutet habe. Jetzt nach dieser Super Bowl-Niederlage auch.
Ja, das wird tatsächlich spannend. Also viel hängt, glaube ich, einfach mal von Travis Kelce ab, wann er sich entscheidet, ob er sich auch anschaut, wie das Team ausschaut, um dann zu entscheiden, ob es, also wie kompetitiv es ist. Ich glaube, mit Mahomes wird man immer in die Playoffs mitspielen. Alles andere wäre fast ein bisschen respektlos. Ja. Rashee Rice kommt ja dann hoffentlich gesund wieder zurück. Den hat man, glaube ich, schon spürbar. Oder der war spürbar weg einfach. Also der hat gefehlt mit seiner Qualität. Pacheco, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, war auch nicht der alte. Also ein fitter Pacheco, ein fitter Rice macht dieses Team dann schon auch besser. Eine Position, bei dem der Vertrag auch ausläuft, ist Guard Trey Smith. Und das würde ich ganz kurz schnell einschieben, die O-Line. Mhm. Weil ich glaube, das ist die Position, also da sind einige Baustellen in der Offensive, aber ich glaube, die O-Line, wie damals, als sie gegen die Bucks im Super Bowl verloren haben, wurde auch in die Offensive Line investiert. Ich glaube, das muss auch jetzt eigentlich dein Punkt Nummer 1 sein. Diese Tackle-Positionen. Also überhaupt keinen Vorwurf jetzt an Joe Tooney. Du bist halt Left Guard, einer der besten Left Guards. Der sollte wieder Left Guard spielen, wird das auch. Der hat jetzt im Super Bowl 7 Pressures und einen Sack zugelassen. Nochmal, ich will den jetzt gar nicht in die Pfanne hauen. Ja. Das ist nicht deine Position und du hast eigentlich auch nicht die körperliche Konstitution, um da Left Tackle zu spielen. Für das, was er hat an körperlichen Ressourcen, finde ich, war es solide. Aber das sollte eigentlich nicht dein Anspruch sein.
Nee, das stimmt.
Auf der anderen Seite, Jawan Taylor. Ich habe mal nachgeschaut, von 58 Tackle bei PFF mit 50 oder mehr Prozent der Snaps, war der Nummer 49.
Das wäre also aber witzig, 49 von 58. Wenn er Nummer 59 von 58 wäre, würde es wahrscheinlich auch
spielen. Würde leistungstechnisch vielleicht auch einiges auch sagen. Also die Right-Tackle-Position ist mit Jawan Taylor nicht top besetzt.
Ja.
Letztes Jahr diese Frühstartnummer die ganze Zeit auf der linken Seite. Da haben sie seit 2021 überhaupt keine Konstanz. Ich habe mir nochmal alle aufgeschrieben. Wir haben damals Orlando Brown dann geholt, nach dieser Super Bowl-Niederlage.
Ja, ja.
Dann hattest du Donovan Smith so als Aushilfe. Das war okay, jetzt auch nicht überragend. Und alleine diese Saison hattest du Sua Mataia, deinen, was war der, Second-Round-Pick aus dem Draft. Vanya Morris, der im Super Bowl inactive war. Du hattest DJ Humphries, der einfach dann nicht fit war. Und dann Joe Tooney, der ausgeholfen hat. Mhm. Und das ist nicht gut auf der Position.
Gebe ich dir absolut recht. Plus, wenn dann der Tight End im Run-Block-Schema neben dir auch nicht blockt, herstellt Travis Kelce, dann ist das auch nicht einfach. Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch für mich der größte Punkt, um den zu adressieren und dann eben die ganzen Wide Receiver, die fehlen, weil entweder verlängern sie oder sie müssen sich da wirklich neu aufstellen. Hopkins ist auch nicht mehr der Jüngste. Da bin ich mal gespannt und genauso halt, wie du sagst mit Pacheco und Hunt, was da passieren wird dann.
Ist natürlich eine Frage, ganz simpel, der Kohle. Laut Over the Cap haben sie 11,5 Millionen Cap Space. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Damals konnten sie die O-Line eben austauschen nach der Niederlage gegen Brady.
Ja.
Da hat man Orlando Brown für Kohle geholt von den Bengals war es, glaube ich. Joe Tooney hat man geholt als Left Guard. Du hast Creed Humphrey in der zweiten Runde gedraftet. Du hast Trey Smith als Right Guard in der sechsten Runde gedraftet. Nur Andre Wiley ist geblieben auf der rechten Seite. Ansonsten also quasi 4 von 5 Positionen waren da neu. Mhm. So krass wird es, glaube ich, jetzt nicht ausfallen. Aber Trey Smith, dein Right Guard, muss bezahlt werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass das dann nicht hinhaut.
Vor allen Dingen, wenn man auf der anderen Seite des Balles guckt, wo zwei Jungs auch Free Agents werden,
ja,
nämlich
genau.
Der Safety Justin Reed und der, wie ich finde, letzte Saison war es Trent McDuffie, diese Saison, die jetzt zu Ende gegangen ist, war es für mich in der Defensive der Linebacker Nick Bolton, die normalerweise auch einen vernünftigen Vertrag fordern sollten dürfen.
Ja.
Dann haben wir noch Charles Omenihu, Derek Nnadi, Tershawn Wharton. Okay, das ist alles in Ordnung, Nassir Johnson. Aber die zwei, Justin Reed und Nick Bolton,
genau,
die müssen fett bezahlt werden. Und dann hast du nämlich eben, wie du sagst, mit der O-Line auch ein gewisses Problem. Und wir wissen alle, die Offensive Linemen sind die eigentlich, wenn du da wirklich was brauchst, die, wo du am meisten Kohle ausgeben musst in der Offseason.
Also ich würde bei Suomataia, den würde ich jetzt noch nicht auf den Scheiterhaufen werfen, weil er jetzt ein schlechtes erstes Jahr hatte. Natürlich,
auch angeschlagen ein paar Mal gewesen, ne?
Oder? Ja.
Ja.
Korrigier mich, der war doch ein Zweitrunden-Pick, ja, oder? Ich schaue Safety First nochmal nach.
Ja, ich weiß es, ich wollte jetzt nochmal nachgucken, wie oft der verletzt war tatsächlich.
Second-Round-Pick war es letztes Jahr. Da muss man natürlich schon auch sagen, der sollte dann schon auch mal funktionieren, weil man dann schon auch die Frage stellt, ey, liebe Chiefs, ihr müsst vielleicht auch mal wieder besser draften, ehrlich gesagt.
Und der kriegt ja dann dementsprechend auch irgendwann Kohle, ne? Wenn er ein Zweitrunden-Pick ist, hat er einen höheren Bonus etc., aber wollte ich nicht unterbrechen, ja, mach weiter.
Und der sollte dann schon funktionieren als Second-Round-Pick. Die Ressource sollte nicht auf der Straße liegen bleiben. Da bin ich auch gespannt, was sie dieses Jahr dann machen, weil O-Line ist für mich Adresse Nummer 1.
Ja.
Und dann eben, also Nick Bolton ist für mich eigentlich dann in der Defensive Adresse Nummer 1. Das war jetzt, ich finde jetzt kein überragendes Jahr von ihm, aber der Typ ist 24. Ich würde diese Linebacker-Gruppe so zusammenhalten wollen. Dann ist für mich eher sogar Justin Reed ersetzbar, auch wenn ich ihn trotzdem probieren würde zu verlängern. Du hast auch mit Jaden Hicks einen 4-Runden-Pick aus 2024, der schon gute Ansätze gezeigt hat. Da hättest du rein, theoretisch, wenn du sagst, nee, geht nicht mehr, Justin, du warst zwar top, aber geht nicht.
Insgesamt, glaube ich, der Junge
okay wäre.
Ja, total. Ja.
Aber trotzdem würde ich da auch probieren, beide zu holen. Und dann musst du schauen, was bleibt denn übrig, um deine O-Line für deinen besten Spieler Mahomes zu schützen. Also nicht die O-Line zu schützen, sondern Mahomes zu schützen mit einer guten O-Line. Und da müssen sie echt ein bisschen rumschieben oder halt dann auch gut draften. Und das war jetzt zuletzt nicht überragend. Ich formuliere es mal ganz nett, nicht überragend. Nochmal, zur Metaia, Left Tackle, schwierige Position. Würde ich im ersten Jahr jetzt nicht sofort verbrennen wollen, dass es ein Flop war, aber sollte jetzt keine 4 Jahre brauchen.
Nee, haben wir oft genug gesehen. Ich erinnere da immer an die Dallas Cowboys O-Line, die mal aus nur First-Round-Picks bestand. Und da war der eine richtig gut und der andere war, naja, ne, also aus ehemaligen in verschiedenen Jahrgängen. Also das ist schon immer nicht so leicht. Was ich spannend finde, weil du sagst, rumschieben. Glaubst du, dass die Chiefs anfangen werden, Verträge zu restructuren? Natürlich, wenn Travis Kelce jetzt aufhören würde, ist da auch noch mal ein bisschen was möglich, ich glaub, und was frei.
Hätten sie 17 Millionen dann übrig, wenn Kelce aufhört. Das wäre natürlich schon noch ein ganz guter Geldsegen.
Das wäre kein schlechter
Batzen natürlich sportlich.
Batzengeld. Ja, klar.
Bei aller Kritik fehlt natürlich dein Hall of Fame Tight End.
Absolut richtig. Und dann ist halt die Frage, sowas wie Mahomes oder andere Verträge, strukturierst du die um wirklich sicher zu gehen, weil du weißt, einen kleinen Umbruch ist immer zu viel gesagt, in der NFL bist du ja gezwungen, außer du bist die Saints, dann findest du immer eine andere Lösung. Du wirst ja dazu gezwungen, Dinge zu verändern und umzustrukturieren und Geld zu verschieben. Glaubst du, die Chiefs machen das jetzt mit unter anderem sowas, um dann ein Risiko in 2-3 Jahren zu haben, dass sie dann eben viel Cap-Space-Probleme bekommen könnten, weil du sicher gehen willst, auch wenn zum Beispiel ein Travis Kelce aufhört, dass du ein wirkliches Playoff und vor allen Dingen ein tief laufendes Playoff-Team hast, mit den Personalien, die wir angesprochen haben, O-Line, Bolton und Co.
Muss ja jetzt eigentlich passieren. Die fetten Jahre von Mahomes außen. Ich glaube jetzt nicht, dass in 2 Jahren exorbitant schlechter sein wird, aber trotzdem muss es ja jetzt quasi All-In gehen. Und alle Möglichkeiten ausschöpfen, was sie dann genau machen. Keine Ahnung, was sie da für Verträge noch umstrukturieren. Ich glaube, wenn Mahomes da ist, hast du immer die Chance, so Hopkins, Hollywood Brown-Typen zu bekommen. Ob die jetzt beide bleiben, mache ich ein dickes Fragezeichen dahinter. Mhm. Aber grundsätzlich wird sich immer einer finden, der jetzt woanders vielleicht vom Grabbeltisch runtergefallen ist und übrig geblieben ist. Er sagt, okay, wenn ich die Wahl habe, gehe ich vielleicht eher zu Mahomes.
Ja.
Für, weiß ich nicht, $2 Millionen pro Jahr. Ja. Ich glaube, das ist schon, ob das dann die beste Offense ist, keine Ahnung, hat aber letztes Jahr auch zum Super Bowl-Titel gereicht.
Ja.
Die Eagles werden auch noch Probleme bekommen, was dann Verträge anbelangt. Nur das sind irgendwelche Magier mit schwarzer Magie, kriegen die da alles hin.
Ist deswegen, da Edin Terzic bei denen im Front Office? Oder?
Bei mir ist da, also tatsächlich, Rashee Rice ist bei den Wide Receivers für mich der absolute Schlüssel, dass der wieder fit ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, aber das ist für mich der absolute Schlüssel.
Ja, ich wollte dich jetzt nur fragen, weil ich es halt spannend finde, wenn man umstrukturiert, nur vielleicht für die, die es nicht wissen, dann bedeutet das, dass du für den Moment, also dann für die Offseason, für die 2026er Saison ein bisschen Capspace zurückbekommst. Das heißt, sagen wir mal, du hast 10 Millionen, strukturierst den Vertrag von Mahomes so um, hast du nochmal 7 Millionen mehr mal als Beispiel oder vielleicht sogar 20. Schiebst
halt ein bisschen nach hinten raus
und du eigentlich. Schiebst es dann aber in 2027 und 2028 rein. Das ist wie so Bilanzieren. Und da frage ich mich, ob das die Chiefs dann wirklich machen, damit du eben nicht irgendwann später wirklich in diese Probleme kommst. In der Sicht, das wird auch Thema unserer Offseason sein, ja, die Saints befinden, auch die 49ers befinden. Ne, da kommen wir ja dann noch dazu, wenn wir weitermachen in den nächsten paar Wochen bis zum Schedule Release ungefähr. Also das finde ich sehr, sehr spannend bei den Chiefs.
Es wird das definitiv spannend sein, wer da bleiben wird. Also ich glaube, stell dir mal vor, also Kelce hört auf, bei aller Kritik nochmal. Es ist Travis Kelce, es ist Noah Gray, den ich wirklich mag, ist aber dein Nummer 1 Tight End. Mhm. Und ich mag den wirklich, der hat eine tolle Saison gespielt, aber war halt der Nummer 2 Tight End in 2 Tight End Sets dann am besten, weil halt der Fokus auf Kelce liegt. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht bei den Chiefs. Das ist halt dann der Fluch der guten Taten, des Erfolgs, dass die Spieler teurer werden. Das war auch letztes Jahr mit der Verlängerung von Chris Jones. Den musstest du verlängern, stimmt, mit dem Wissen, aber das nimmt dir natürlich viel Geld weg. Aber auf der anderen Seite, willst du auf einen Chris Jones verzichten? Nee, natürlich nicht.
Apropos, ich hatte noch nichts gelesen. Du, was Verletzungen betrifft, der war ja dann irgendwann, erst hat er Nackenprobleme gehabt im Super Bowl, dann war, Knie. Da kam aber noch nichts Offizielles, ne?
Nö, habe ich auch nichts. Ja,
okay.
Ich glaube, also, das können wir.
Schauen wir mal, ob da noch mal was kommt. Du hast die Eagles schon kurz angesprochen. Auch da wollen wir kurz vorausschauen. Auch Super Bowl Champion. Bei denen ist es natürlich, sagen wir mal, ein Stück weit einfach von den Free Agents. Die Free Agents werden weniger. Und relativ simpel gesagt sind es nur 2 aus der Offense. Kenneth Gainwell, der Running Back. Ja, okay. Mackie Becton, der Right Guard in der Offensive Line, der dann mit Trey Smith in den Markt gehen könnte, aber dementsprechend teuer bezahlt wird. Der Rest ist alles aus der Defensive, aber durchaus keine unwichtigen Namen.
Genau, die Offensive geht ein bisschen einfacher. Also Mekhi Becton war eine geile Story. Ich glaube, er weiß schon auch, also kommt drauf an, wenn er irgendwo einen fetten Vertrag bekommt, dann wird er den annehmen. Aber er ist, glaube ich, auch den Eagles schon auch sehr dankbar oder kann denen auch sehr dankbar sein, was er mit ihnen erreicht hat, wie sie ihn hinbekommen haben. Dann verzichtet man vielleicht auf 1-2 Millionchen mehr, keine Ahnung. Ja. Aber könnte ich mir vorstellen, dass man da eine Lösung hinbekommt. Wenn er gehen sollte, glaube ich auch, dass die Eagles da dann trotzdem den nächsten Mekhi Becton irgendwo herholen. Einen gescheiterten, den sie hinbekommen, das können sie einfach. Ja. Und Gainwell, du hast Saquon Barkley, sollte der sich auch entscheiden, ich weiß nicht, wo er hingeht, um mehr Geld zu bekommen. Ja, ich glaube, in der Offensive wird sich nicht so viel tun.
Defensive ist spannender. Ja, da, wie gesagt, das sind die einzigen 2, die auslaufen in der Defensive. Ich weiß nicht, soll ich sie mal durchgehen, wer da alles ausläuft? Oder?
Ich habe mir mal die wichtigsten aufgeschrieben, weil alle sind wirklich, also was natürlich raussticht, Josh Sweat.
Ja.
Milton Williams, Zach Bourne, der Linebacker, der ja nominiert war als Defensive Player of the Year. Oren Burks habe ich zumindest mal dazugenommen, weil es auch ein Linebacker ist. Und Avonte Maddox als Cornerback. Das waren für mich so die herausstechendsten Namen in der Defensive.
Gehe ich mit, ja.
Und dann ist natürlich aufgrund der Saison Zach Bourne, der hat für 1 Jahr und 3,5 Millionen unterschrieben. Ich habe ein paar Berichte gelesen, da gibt es so Gerüchte, ob er 4 Jahre 60 Millionen bekommen könnte. Und aus Eagles-Sicht musst du eigentlich sagen, ja. Das war sportlich absolut in Ordnung. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich traue es sogar den Eagles zu, dass sie sagen, boah, wenn wir keine Einigung haben, dann halt nicht, weil Milton Williams, Josh Sweat, deine Line willst du schon auch zusammen behalten. Also bei Sweat muss man dazu sagen, da wurde ja der Vertrag umstrukturiert. Da war man im Sommer durchaus bereit, ihn vielleicht sogar zu traden. Ich denke, das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da deine Priorität ist. Wahrscheinlich Bourne und Sweat. Wobei Milton Williams auch starke Playoffs gespielt hat. Also, boah, es ist echt nicht so leicht. Aber
eigentlich
haben 18 Millionen Cap-Space laut Over the Cap. Also, da ist ein bisschen mehr Geld zur Verfügung.
Also, eigentlich genau die 3, die du genannt hast. Dann dürfen wir Brandon Graham auch nicht vergessen, der lange verletzt war, wo es aber wohl heißt, der könnte auch aufhören. Genau, der wird aufhören. Also, das ist noch nicht offiziell, aber das wird wahrscheinlich so sein. Ich muss ehrlich sagen, bei Saquon bin ich mir noch unsicher, weil ich immer in dieses Thema, natürlich war das eine geile Geschichte und die Position nicht gespielt und nur Special Teams und jetzt ist er da und ist dann nominiert für einen Award, ist Super Bowl Champion, alles keine Frage. Ich feiere den Typen auch, mega cool.
Aber halt 1 Jahr.
Genau, und dann ist die Frage, was machst du jetzt? Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ja nun mal der Fluch des Guten und wie hast du es vorhin gesagt, der guten Taten.
Der Fluch der guten Taten,
dass andere Teams kommen werden und sagen, hier, pass mal auf, Zach. Ich habe da ein Angebot für dich. Auch vielleicht Teams, die nicht unbedingt jetzt Super Bowl-Contender werden. Dann muss er drüber nachdenken, keine Frage. Ich stelle halt immer nur, und das ist egal in welcher Sportart, und ich bringe da immer, das habe ich auch in diesem Podcast schon mal gemacht, den Luka Jovic-Vergleich. Wenn du ein Jahr gut spielst und dann teuer irgendwo anders unterschreibst, bringst du dann immer noch diese Leistung. Das wird er nicht mit Absicht machen, der Luka Jovic, das ist klar. Aber der hat damals nach einem guten Jahr bei Frankfurt einen 6-Jahres-Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, hochdotiert, wo hat er den bekommen? 60 Millionen Euro Ablöse. So, und Zach Bourne wird das Gleiche passieren vielleicht. Ich würde aus Eagles Sicht den versuchen zu halten, weil ich habe das Gefühl,
für was auch, ist halt die Frage.
Genau,
für was? Das, also wenn es wirklich 4 Jahre 16 Millionen sind, das ist schon Brett.
Ja, das ist die Frage. Das ist echt schwierig, vor allen Dingen, wie du sagst, in der Milchmädchenrechnung, dass er aktuell halt nichts verdient hat. Das ist ja quasi ein Neuzugang, wenn du so willst.
Hat in seiner Karriere unter finanziell 9 Millionen Dollar verdient. Nochmal, das ist jetzt keiner, der aufs Arbeitsamt muss. Trotzdem, das ist für einen NFL-Spieler, die Karriere geht jetzt auch nicht ewig lang, ist jetzt kein Heidengeld, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich würde es trotzdem nehmen, aber es ist jetzt kein Heidengeld. Ich bin bei Zach Bourne, ich sag's ganz ehrlich, bei 50-50.
Ja, ich
auch.
Weil
ich sehr gespannt bin, ob die Eagles ihm das dann zahlen oder ob es einen kleinen Discount gibt. Er hat halt auf der anderen Seite noch nicht viel verdient. Das musst du schon auch einbeziehen. Du kannst halt mit so einem fetten Vertrag für, weiß ich nicht, 2 Generationen ausgesorgt haben. Das darf man nicht vergessen. Das sind alles nur Menschen. Wir würden das auch annehmen, wenn es so ist. Und wenn es dann der Vertrag von den Carolina Panthers ist, ja, dann ab nach Charlotte. Es wird sehr, sehr spannend, weil es natürlich davon abhängt, was Sweat dann will, was Milton Williams will mit dem neuen Vertrag. Also extrem spannend bei den Eagles. Die werden jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Die werden es auch mit Prioritäten versehen haben. Aber ich finde auch Zach Bourne am spannendsten.
Ja, und die Frage ist dann aber natürlich aus seiner Sicht nicht nur finanziell, sondern auch, wenn das Team, wie du sagst, da sind ja nicht ganz so viele wie zum Beispiel bei den Chiefs. Das Team bleibt ja an sich vor allem in der Offense zusammen. Spannende Neuergänzungen von außen. Das ist natürlich auch ein Argument, das dann für Zach Bourne sprechen würde, auch wenn sie ihm vielleicht weniger bieten, aber es kann auch sein, dass so ein Team wie die Patriots, die haben unfassbar hohen Cap-Space, wenn ich mich nicht irre.
Die haben, glaube ich, daherkommt.
Über 100 Millionen.
Ja,
105 oder irgendwas. So, dann kann das natürlich passieren. Aber ja, sehr, sehr interessant.
Sie haben ja gezeigt mit Zach Bourne, dass sie solche ungeschliffenen Diamanten finden und holen können.
Ja.
Da muss halt den nächsten wiederholen. Dasselbe mit Mekhi Becton in der Line.
Ja.
Es wäre schade wahrscheinlich, wenn er weg ist, aber ich würde es nicht sagen, dass dann alles zusammenbricht. Wenn Zach Bourne weg wäre, wäre es extrem schade. Aber ich glaube, diese Defense würde per se nicht in sich zusammenfallen.
Nee, genau das ist es. Aber wie gesagt, wir halten euch da auch weiterhin auf dem Laufenden. Wir bleiben mit dem Podcast für euch am Start die nächsten Wochen.
Eine Personalie müssen wir ansprechen bei den Eagles. Kellen Moore ist weg.
Das wollte jetzt ich doch jetzt gleich als Übergang machen. Mensch, Christoph, jetzt warte doch mal.
Wir sind doch noch bei den Eagles. Was willst du für Übergang?
Ich wollte jetzt sagen, Leute, wir machen das alles dann in der Offseason, was die Free Agents betrifft. Wir sind doch beim Combine und beim Draft für euch da nochmals als Erinnerung. Aber eine Personalie ist noch ganz wichtig, bevor wir zu allen Neuigkeiten kommen bei den Eagles. Und das wäre
Das glaube ich dir nicht.
100%.
Das glaube ich dir nicht.
Das ist ein Ich habe das in meiner Liste drin zu stehen. Das weißt du. Du hast Zugriff auf diese Liste.
Das glaube ich nicht.
Ja, also Christoph, was sagen wir zu Kellen Moore? Dass der jetzt bei den New Orleans Saints Head Coach ist.
War eine Riesenüberraschung, oder?
Ja.
Seit Dienstagmittag ist es dann offiziell. Freut mich für ihn tatsächlich, dass er jetzt Head Coach ist. Hat er sich, glaube ich, jetzt durchaus nochmal verdient. Hätte auch bei den Cowboys, glaube ich, Head Coach werden können. Ja. Die haben sich anderweitig entschieden. Es hat so ein bisschen das Geschmäckle, der Letzte, der den Job wollte in New Orleans. Mhm. Er war aber auch einer der Letzten, der halt noch in der Saison war. Ja, lass ich mich überraschen, ist keine leichte Aufgabe, weil halt die Saints seit 40 Jahren in der Cap-Hölle sind und jetzt, glaube ich, wirklich die Folgen mal spüren.
Ja, alternde offensive Spieler, die viel Geld bekommen. Ich habe es schon mal angesprochen, Derek Carr, der hat eine No-Trade-Klausel, der kriegt noch 40, wenn er gehen sollte. Das kommt noch mit dazu. Das wird spannend werden für den offensive-minded Head Coach und jetzt Super Bowl-Champion. Nick Sirianni hat bei der Lombardi-Trophäenvergabe gesagt, Kellen, komm, lass uns das noch mal wiederholen. Es hat nichts
aber auch gelacht.
Hat aber auch gelacht. Ich glaube, der wusste es wahrscheinlich schon.
Ja,
ne?
Ja, sicher. Also es war jetzt ja, glaube ich, nicht mehr ganz so ein ganz fein gehütetes Geheimnis, dass er gleich in New Orleans bleibt. Er ist zwar nochmal nach Philadelphia. New Orleans wird wahrscheinlich jetzt dann nach Philadelphia. Freitag ist die Parade. Ja. Und dann wird er bei den Saints loslegen. Ich meine, es ist ein guter Offensive-Coordinator. In den letzten 6 Jahren als OC hat er 4-mal eine Offense gebastelt, die in den Top 10 war.
Ja.
Mit den Cowboys, mit Prescott einen guten Job gemacht. War jetzt dann bei den Chargers vor 2 Jahren, also 2023, mit oder unter Brandon Staley. Und der wird jetzt wohl sein Defensive-Coordinator. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist. Ich glaube nicht, aber der soll sein Defensive-Coordinator werden. Spannend auch.
Ja. Ja, da wird, also man kennt sich ja immer, ne, über 80 Ecken, also da gibt's ja auch viele, viele Position Coaches noch. Aber wäre auch eine halbe Reunion. Also Ich find's interessant, mir tut er irgendwie leid, aber er wird schon wissen, was er
jetzt
macht.
Jetzt schon.
Ja, ich weiß nicht, wenn Saints, ich weiß echt nicht. Also,
okay, aber wenn du das jetzt so, okay, das ist spannend. Also wir haben jetzt, alle Positionen sind besetzt. Die Bears, Ben Johnson. Ja. Die Cowboys, Brian Schottenheimer. Die Jaguars, Liam Cohen. Die Raiders, Pete Carroll. Die Patriots, Mike Vrabel. Und jetzt eben die Saints mit Kellen Moore. Mhm. Welches ist das beste Hiring für dich, vom Gefühl her?
Das Beste?
Ja.
Pete Carroll.
Ja, ich dachte, dachte mir schon, dass du das sagst.
Ja, weil das haben wir, glaube ich, schon. Erfahrung, dann die Leute, die sie sich dazugeholt haben, Erfahrung. Da ist jetzt das Gefühl, das erste Mal bei den Raiders auch wirklich mal Struktur und Plan drin für diese Offseason, auch wenn sie in den letzten Jahren eigentlich auch gute Drafts und so hatten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber für mich ist Pete Carroll das beste Hiring. Was ist es für dich?
Schau nochmal nach, das steht nämlich nicht in der Liste, das war gar nicht abgesprochen. Exakt das habe ich erwartet, dass du das sagst mit Pete Carroll. Ich war mir zu 100% sicher. Also am spektakulärsten natürlich Ben Johnson bei den Bears, aber für mich am passigsten die Patriots mit Mike Vrabel. Die brauchen genau so einen, der einen Lockerroom im Griff hat. Das ist so ein Manager, der wird das alles koordinieren. Dann hat er seine Coordinators, die sich für die Positionsgruppen wirklich fokussieren können, und er ist aber der Boss, der das Gesamtbild im Blick hat, wie er es bei den Titans gemacht hat. Ich glaube, genau sowas brauchen die Patriots. Die brauchen so eine starke Person, der auch ein bisschen, ich habe es ein bisschen kritisiert, aber wahrscheinlich brauchen sie einfach einen mit Stallgeruch, der weiß, wie Kraft tickt, wie die Patriots ticken. Ich glaube, das kann funktionieren. Vor allem, du hast gesagt, viel Cap Space. Ich bin echt gespannt, wie dieses Team ausschaut. Da wird viel passieren.
Da ist richtig, richtig was möglich. Definitiv. Ja, schön, dass du, ich meine, wir hören uns ja auch jede Woche. Gut, dass wir uns jetzt auch schon mittlerweile so gut kennen. Vielleicht sehen wir uns auch mal nicht nur digital.
Wer ist denn dann die Enttäuschung? Ist es Kellen Moore? Also wo du sagst, das wird am schwierigsten.
Enttäuschung, aber
Enttäuschung ist das falsche Wort, weil er hat noch.
Ich sag mal so, Kellen Moore feiere ich total, aber das ist halt wirklich die schwerste Aufgabe. Ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen, weil selbst bei den Bears ist es einigermaßen in Ordnung, finde ich. Also alleine finanziell, was du dir aufbauen willst, wie viel kannst du wirklich deine Philosophie, deine Spieler holen, wenn das Geld ja gar nicht da ist? Oder wenn du auch Leute, die jetzt da sind, wirklich gehen lassen musst, die vielleicht Starter sind? Das ist schon echt schwierig, und ich weiß das, ich habe viele Franchises auf Madden gespielt. Das ist echt schwer, wenn das Geld irgendwann weg ist, Freunde. Also es ist wirklich schwierig. Nach zwei Tagen war alles weg. Also Restructuren auf der PlayStation, Leute, macht das nicht. Das ist der größte Rotz.
Ja, ich muss da mit den Cowboys natürlich gehen. Ich glaube, das wird abartig implodieren. Ja.
Komisch einfach alles. Hat
mir da ist alles komisch, weil da bekommen wir vielleicht den Übergang hin. Lass uns den Trainer spielen, weil dann ziehen wir das vielleicht kurz vor.
Die News.
Denn eigentlich, das habt ihr auch schon mitbekommen, wir schauen eigentlich, wer wird neuer Offensive Coordinator und Defensive Coordinator, so ein bisschen als Hauptpunkt, sonst führt's ins Endlose. Aber du hast auch gesagt, wir müssen die Personalie ansprechen. Die Cowboys holen sich Ken Dorsey in den Coaching Staff. Ja. Ist jetzt Passing Game Coordinator dann offiziell, oder?
Ja, genau. Pass Game Coordinator, als ehemaliger Offensive Coordinator der Buffalo Bills und der Cleveland Browns. Bei den Browns geschenkt, aber bei den Bills ja an und für sich. Bis er dann entlassen worden ist, gar keinen so schlechten
Job gemacht. Ja.
Absolut richtig. Und das ergänzt das, was du so ein bisschen gesagt hast. Brian Schottenheimer, der Ex-OC, wird jetzt der Head Coach, der vorher die ganze Zeit keine Plays callen durfte. Sie holen sich einen Offensive Line Coach als Offensive Coordinator, ich habe es leider wieder nicht recherchiert, tut mir leid, Leute. Falls ja, schreibt mir gerne. Was ich so noch nie auf dem Schirm hatte, dass ein O-Line-Coach Offensive Coordinator wird. Der aber wird sowieso keine Plays callen, weil das macht jetzt Schottenheimer. Und dann holst du dir einen, der auf dieser Position aber so viel Erfahrung hat, das auch nicht schlecht gemacht hat. Nochmal Browns Zeit geschenkt. Wobei der auch und der ist dann jetzt dein Pass-Game-Coordinator. Ist der dann in der Entstehung bei Plays mit dabei? Callt er vielleicht auch? Also das ist alles ein bisschen komisch.
Ich finde auch, dass das bestes Hollywood-Drama werden kann. Jetzt sind drei Offensive-Coordinator eigentlich im Staff. Nur ein Head-Coach fehlt meines Erachtens.
Ja, das stimmt. Das hast gut gesagt. Ja.
Also jetzt ist Schottenheimer, du hast gesagt, der Head-Coach, der die Play-Calls macht zum ersten Mal. Du hast Clayton Adams, der ehemalige O-Line-Coach, der aber ja, was so rauszuhören war, das Run-Game auf Vordermann bringen soll. Dann hast du Ken Dorsey, der dann fürs Passing-Game verantwortlich ist, der dann wahrscheinlich sehr eng mit Prescott zusammenarbeitet. Prescott, der ja selber schon gesagt hat, mit Schottenheimer, das findet er gut. Wir greifen nächstes Jahr nach dem Titel. Alles klar, Cowboys, as always. Ja. Ich glaube, das wird so krass implodieren. Da sind mir viel zu viele Leute dabei, die eigentlich Offensive Coordinator sind und die Rolle auch haben wollen, beziehungsweise vielleicht sogar den nächsten Schritt. Und das könnte.
Aber dann mach doch den O-Line-Coach zum Run-Game-Coordinator. Mach ihn doch zum Running Coordinator und O-Line-Coach oder hol dir einen anderen O-Line-Coach dazu.
Hol ihn dir, aber warum holst du dann mit Ken Dorsey so einen
großen Namen? Warum nimmst du den als OC?
Als Pass-Game.
Andersrum hätt's ihn gemacht. So, aber naja,
gut. Also das hat echt, Potenzial, richtig lustig zu werden.
Also unser liebster ehemaliger, muss man ja sagen, Cowboys-Fan Günther Zapf, der hat gesagt, das ist das größte Stadeltheater, das ist ein Bauerntheater.
Und genau, er ist immer noch Cowboys-Fan. Ja. Der liebe Günther wird immer noch mit Graus auf die Cowboys schauen.
Wahrscheinlich. Gehen wir noch ein paar andere schnelle News ab. Jo. Und weil du ja vorhin gesagt hast, du wusstest genau, dass ich Pete Carroll sagen werde, weil du mich so gut kennst. Wir kennen uns jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder nicht nur viral über diesen Podcast. Und ich weiß, dass dich die folgende Nachricht sehr begeistern wird. Aaron Rodgers bei den New York Jets wird aufhören. Also der wird dort nicht mehr aufdribbeln. Er wird irgendwo anders hingehen müssen, wenn er denn weitermacht. Weiß man noch nicht. Er will schon weitermachen. Und Devante Adams, der noch gute 30 Mille kriegen soll eigentlich, von dem ist auch auszugehen, noch nichts offiziell, dass er dann eben auch nicht bei den Jets bleibt. Also ja, da gibt's einen Umbruch, aber irgendwie ist das halt auch eine komische Nachricht.
Emotionsloser hätte ich so eine Nachricht gar nicht hinnehmen können. Also gut, aus Chats-Sicht, Gott sei Dank, muss man ja, glaube ich, sagen. Was man so hören konnte, Diana Rossini von The Athletic hat es berichtet, dass Aaron Glenn ihm klar gemacht hat, also wenn du hundertprozentig committed bist, dann könnte das nochmal was funktionieren, könnte das mit uns nochmal funktionieren. Was heißt nochmal? Mit uns könnte es funktionieren. Ja. Aber es gibt kein Pat McAfee mehr unter der Woche, auch keine Sonderbehandlungen bei den Camps, du bist bei allem da. Scheinbar, wenn sie sich jetzt trennen, war nicht so ganz einverstanden, weiß ich nicht. Ich glaube, das war von Beginn an ein Missverständnis. Natürlich, es hätte ganz anders laufen können ohne diesen Achillessehnenriss. Wer weiß, ob wir jetzt ganz anders über die Chats reden, aber auch dann mit der Entlassung von Salah etc. Da wurde so viel falsch gemacht. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man mit Glenn jetzt einen Neustart wirklich auch durchzieht und auch wirklich einen Neustart bekommt und nicht eben, also alte Zöpfe einfach abschneidet.
Ja.
Damit. Hast du ein Gefühl, wo Rodgers denn, weil er selber sagt, aber wo könnte der denn überhaupt landen?
Ich habe schon zum Spaß gesagt bei den Raiders, aber das
kann ich nicht. Ja, aber es sind tatsächlich, es gibt die Raiders, die du nennen könntest, kann ich mir nicht vorstellen. Die Browns, es sind Browns, denen traue ich alles zu.
Also, ich könnte mir vorstellen, sowas wie die Giants bräuchten ja einen.
Die Giants, aber so. New York, nee.
Dann habe ich im Kopf gehabt die Titans Raiders, halt weil er halt der Golf-Buddy von Tom Brady ist und Tom Brady auf der Quarterback-Position mitentscheidet und es ja auch schon geheißen hat von den Raiders selbst, zwischen den Zeilen, dass sie sowohl in der Free Agency Quarterbacks holen werden, als auch im Draft, wenn sie denn am Draft dahin kommen an diese Quarterbacks. Deswegen sehe ich es nicht so abwegig. Tom Brady feiert Aaron Rodgers, also warum nicht? Und ich sag nochmal, der hat viel mehr zu sagen, als wir alle denken. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Der hat hundertprozentig mit am meisten sogar zu sagen, aber Raiders, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas Doofes machen sie nicht. Wie gesagt, den Browns traue ich alles zu. Ich sehe es nicht, aber es sind die Cleveland Browns, denen traue ich wirklich alles zu.
Bitte nicht, das passt
die doch Giants kann ich mir nicht vorstellen, wieder New York, das würde irgendwie nicht passig sein. Und dann gibt's noch die Titans. Sag ich dir ganz ehrlich, würde ich gar nicht mal hundertprozentig ausschließen wollen.
Ja, gucken wir mal, was er macht. Ob er vielleicht nicht doch auch einfach sagt, du, das passt mir alles nicht, ich höre auf.
Kann auch sein. Oder aufhören muss, weil er nichts mehr bekommt.
Oder so, ja, auch interessant. Aber, naja.
Wir werden es beobachten dürfen.
Wir werden es beobachten und euch natürlich auf dem Laufenden halten, genauso wie vorhin. Ich habe sie einmal schon kurz angeschnitten, weil sie auch viele Leute zu bezahlen haben. Aufgrund der Erfolge, / Misserfolge, weil sie es nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, haben sie ganz, ganz viele Free Agents, aber auch Spieler, die viel Geld kriegen. Und deswegen werden die San Francisco 49ers einen Trade-Partner suchen für ihren Hybrid-Wide-Receiver Debo Samuel. Der wird keine Zukunft haben in Santa Clara.
Eigentlich war es ja das ganze Jahr über schon so, oder es hat sich angedeutet, dass das kommen könnte. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, was das bedeutet. Ein Trade oder Release ist gar nicht so einfach. Vor Juni hättest du über 31 Millionen Dead Cap. Der Cap-Hit für die neue Saison läge dann bei 16 Millionen. Würdest du nach Juni entlassen, dann würdest du 5 Millionen einsparen für 2025. Ist jetzt wahnsinnig viel Zahlenspiel. Ich glaube, wir müssen es einfach mal abwarten. Rein sportlich kann ich es nachvollziehen. Er hat mal für 3 Jahre und knapp 72 Millionen unterschrieben. Das Geld ist er einfach nicht mehr wert, warum auch immer. Er hatte letztes Jahr, also in der abgelaufenen Saison, knapp über 800 Scrimmage Yards, 4 Touchdowns, halt einfach viel verletzt, war immer schon, auch wie er halt spielt, 3,4 Yards per Attempt. Mit krass. 72 Millionen in 3 Jahren, nee, das ist nicht wert. Deswegen kann ich es durchaus verstehen, dass du sagst, ey, dich geben wir ab. Das kann ich zum Beispiel mehr verstehen als jetzt ein Cup bei den Rams. Vielleicht will ich es bei den Rams oder aus Sicht von Cup auch nicht verstehen, weil ich den einfach in dem Trikot sehen will. Ja. Weiß nicht, hast du bei Debo ein Gefühl, wo es da hingehen könnte?
Gar nicht. Das ist, glaube ich, echt noch früh. Da habe ich noch gar keine Idee, weil ich tatsächlich auch nicht genau aus diesen Zahlenspielen man ja auch noch abwarten muss, was dann wirklich passiert und was er dann überhaupt auch verlangen kann und wer ihn überhaupt bezahlen kann, ehrlicherweise.
Spannend ist natürlich, das waren zwei Namen, die gleich genannt wurden, die Commanders, dass die ein bisschen aggressiver sind und auch die Steelers, die ja die ganze Zeit an einem...
Stimmt, ja.
Wie hast du vorhin gesagt, das Wort fickrig, dann sage ich jetzt mal das Wort an einem Wide Receiver rumpimmeln. Von daher...
Oh Gott,
die Patriots haben Capspace ohne Ende, warum nicht?
Ja, aber wie gesagt, bei den Niners haben wir oft genug drüber gesprochen, jetzt hat es Debo erwischt, Brandon Ayuk ist er dann doch, der musste nicht gehen, ob das dann so klug war im Nachgang, das muss jeder selber entscheiden, aber ja, Steelers, warum nicht? Interessant, oder halt die Chiefs, die brauchen jetzt ja dann auch jemanden.
Unter Umständen. Das ist dann das, was du gesagt hast, wie viel Geld halt, wenn der sagt, du, ich bekomme da eh was, mir reichen, beziehungsweise wenn du getradet wirst, dann wird es schwierig mit den Chiefs, da musst du fast released werden.
Ja.
Glaubst du, dafür ist er noch tradable genug? Ach, lassen wir uns auch da einfach überraschen. Ich hätte so Steelers, den Steelers-Trikot, warum nicht? Commanders werden, glaube ich, ein bisschen was machen, weil sie gesehen haben mit Daniels, da ist sogar wirklich mehr möglich. Ja, abwarten und Tee trinken.
Genau so ist es. Und dann wollen wir noch einmal, was ja auch noch in den News-Part eigentlich reinpasst, tatsächlich die Awards auflösen, die ja dann jetzt schon ein bisschen her sind, aber wir hatten ja unsere Predictions abgegeben. Mit einem möchte ich starten. War klar, dass Joe Burrow Comeback Player of the Year wird, oder?
Aber hast du gehört, gesehen, was er selber gesagt hat?
Ja, dass es komisch ist, schon wieder, also mehrfach dafür nominiert zu sein, ne?
Ja, es ist so, das ist jetzt so ein Award, den irgendwie keiner bekommen will, so quasi, dass er zu oft verletzt war. Wir haben es ausführlich diskutiert, könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge mit Majorica von vor, also zwei Ausgaben ist es her.
Ja, vor zwei Wochen.
Ne? Ja. Aber das ist halt, wie man den Award dann definiert. Ob es aus sportlicher Sicht, da kannst du Burrow nehmen, keine Frage. Aus emotionaler Sicht hätte ich es eher anders gesehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Joe. Bleib gesund, das wäre das Wichtigste.
Genau, das ist richtig. Und ansonsten, MVP wurde Josh Allen. Ja.
Heiß diskutiert, oder?
Findest?
Ja, ich fand schon, dass alle, da kamen alle daher mit Lamar Jackson.
Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, wäre es Lamar Jackson gewonnen hätten, da wären alle daher gekommen mit Josh Allen. Die haben doch beide eine überragende Saison gespielt.
Ja, also, das
hatten wir ja auch im Vorfeld, aber.
Rein von den Zahlen her, auch das hat man ausführlich besprochen, rein von den Zahlen her war Lamar natürlich, rein zahlentechnisch war es der MVP, aber ich finde auch, dass man auch so ein paar weichere Faktoren, wie gut war denn Buffalo, der Supportcast, wie hoch hätten wir die Bills vor der Saison im Vergleich zu den Ravens gerankt. Ich finde, nur auf die Zahlen zu schauen, ist auch ein bisschen zu einfach. Lamar hat es genauso verdient gehabt, war besser eigentlich dieses Jahr als letztes Jahr. Aber es ist halt auch manchmal so eine Timing-Sache. Aber Glückwunsch, Josh Allen zum ersten MVP-Titel. Ist, glaube ich, einfach Zeit geworden, dass er auch einen MVP bekommt.
Erstens das und zweitens hat, glaube ich, mitgeschwungen, dass Lamar ja schon zweimal das Ding gewonnen hat.
Das ist,
glaube ich, kann keiner, den man da fragt, die das entscheiden, kann definitiv keiner abstreiten, dass das nicht mitgespielt hat, weil ich war ja eigentlich auch eher bei Lamar aufgrund dieser Geschichte.
Ist auch völlig fein. Also es gibt definitiv auch den Case für Lamar Jackson, keine Frage.
Offensive Player of the Year, Saquon Barkley.
Mach mal einen Haken dran.
Genau. Absolut richtig. Defensive Player of the Year, da war ich sehr überrascht, Pat Surtain. Das haben wir auch drüber gesprochen. Es ist keiner aus der Line. Es ist der Cornerback der Broncos geworden.
Finde ich auch völlig in Ordnung. Mich hat es ein bisschen gewundert. Was war denn Miles Garrett? War der Zweiter dann? Oder Dritter sogar?
Ich glaube.
Kannst gar nicht mehr sagen.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das
egal.
Ich jetzt nicht mehr. Ja,
aber wir hatten es ja auch diskutiert, dass keiner so wirklich rausgestochen ist. Bei den Broncos kann man vielleicht dann auch, abgesehen ein bisschen von den Zahlen, weil sie eh nicht vergleichbar sind, aber die Defensive, so ging es mir zumindest, hätte ich richtig schlecht eingeschätzt vor der Saison, dass da eigentlich nur einer gut ist, Pat Surtain. Jetzt waren sie insgesamt gut, deswegen herzlichen Glückwunsch, Pat Surtain und die Broncos. Einen Titel rausgeholt aus einer ja sehr verheißungsvollen Saison.
Absolut richtig. Und ich finde es cool, Mann, Cornerback und nicht immer nur TJ Watt, Miles Garrett und wie sie alle heißen.
Ist auch definitiv nicht unverdient.
Absolut richtig. Offensive Rookie of the Year, Jaden Daniels, Haken dran, oder?
Brauchen wir wie Barkley nicht groß diskutieren.
Haben wir schon eigentlich gesagt,
beim Defensive Rookie of the Year mit Jared Verse auch nicht, oder?
Nee, da wurde Cooper DeJean, glaube ich, Nummer 2. Nee, Quatsch, Mitchell wurde Nummer 2 und DeJean, glaube ich, Vierter oder so in der Liste. Das hatte ich vorhin noch irgendwo gelesen.
Nach dem Super Bowl wird es vielleicht auch anders aussehen.
Bei den Rookies, Coach of the Year, Kevin O'Connell von den Minnesota Vikings. Da machst du auch nichts falsch, denke ich.
Tipp,
Und Assistant Coach Ben Johnson von den Lions als Offensive Coordinator, jetzt Head Coach bei den Bears.
Ist auch völlig okay.
Auch für die in Ordnung.
Ja, ne? Absolut. Genau. Also da habt ihr nochmal einfach die Liste an Award-Gewinner. Das wollten wir euch, also ihr habt es eh schon irgendwo mitbekommen, denke ich mal. Die Award-Show letzten Donnerstag, genau.
Yes.
dass genau. wir es auch aufgelöst haben.
Dann nochmal der Hinweis, also erstmal vielen Dank für diese Saison, die ja, ist jetzt
vielen,
rum.
Vielen Dank.
Ja, gerne weiterhin uns schreiben, kommentieren, bewerten. Macht das wirklich gerne bei Spotify oder sonst wo, es das hier überall gibt. Und ansonsten nochmal der Hinweis, wir sind die nächsten Wochen noch für euch da. Die Sommerpause wird verlegt, denn wir machen weiter mit der Offseason, wo dann ab dem 18. Februar bis zum 4.3. Quatsch, was sage ich denn? Ja doch, da ist dann alles wirklich, da geht dann alles in den Gang, was Franchise-Tags betrifft, andere Tags, aber so richtig spannend wird es dann zum Combine Ende Februar, 24. Februar bis 3. März im Lucas Oil Stadium in Indiana. Da machen wir natürlich auch dann mit, genauso wie den Free Agency Start ab dem 10.3. So richtig los geht's dann am 12.3., wenn dann die Free Agents und Trades und so weiter möglich sind. Und dann auch der NFL Draft 24. bis 26. April aus Green Bay, Wisconsin. Und wir machen mit dem Podcast weiter. Wie genau die einzelnen Folgen aussehen, wissen wir auch noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Und ich freue mich da echt drauf, dass ich jetzt dann auch nicht erst ab Februar Ruhe habe von Christoph, sondern dann erst ab circa Mai. Das ist doch schön.
Ja, und gerne nochmal der Hinweis, wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge habt, was man thematisch aufgreifen soll. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit auch einfach. Wir kommen, wie gesagt, jede Woche weiterhin. Jeden Donnerstag gibt es eine frische Ausgabe. Wenn ihr Themen habt, schreibt es uns. Ihr könnt bei Spotify beispielsweise kommentieren. Ihr könnt uns natürlich schreiben auf Twitter bzw. X, auf Instagram einfach mal uns da einfach einen Themenvorschlag.
Christoph Stadler hat jetzt Instagram, Freunde.
Ja, ich sage jetzt nicht, warum ich Instagram habe.
Das müssen wir in den Shownotes noch anpassen, glaube ich. Das muss ich nachher noch machen.
Hat einen anderen Hintergrund, aber der soll jetzt hier nicht erwähnt werden.
Wegen den Sexbots, gibt's doch zu.
Ich sag mal so, der Unterschied zu Twitter ist überschaubar. Aber okay, anderes Thema. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, immer her damit. Wir werden sie gerne aufgreifen, wenn da was Cooles mit dabei ist. Warum denn nicht?
Unbedingt, ja.
Keine falsche Scheu. Schreibt uns an, wenn ihr eine gute Idee habt. Wir sind immer dankbar. Ganz so kreativ, das dürft ihr jetzt mitbekommen haben, sind wir nicht.
Ja, richtig. So sieht's aus. Nee, vielen, vielen Dank. Danke für die Folge. Nochmal Glückwunsch an die Philadelphia Eagles. Und dann wird's spannend in der Offseason. Die NFL
fly,
schläft nie.
Eagles, fly.
Und damit,
ich kann's nicht mehr hören.
Ja. Nee, du singst uns jetzt raus. Tschüss.
Mehr kommt nicht mehr.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.